Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne. Und es ist so krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten, so als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verbrechen von nebenan und willkommen zurück, Tanina.
Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Ich durfte so lange nicht mitmachen.
Erzähl doch nicht so, was die Leute glauben das nachher. Ich wollte dir so einen roten Teppich ausrollen.
Ach so, das habe ich nicht gleich erkannt.
Ja, deswegen. Ich habe den Teppich praktisch noch auf der Schulter und er ist relativ schwer, deswegen fange ich direkt mal an. Also, du bist meine liebste, kriege ich hier schon Sprachprobleme.
Ja, die Boshaftigkeit und bei Lügen versprichst du dich ja gerne mal.
Mein Gebiss fängt an zu wackeln.
Ach, das noch.
Du bist meine liebste Ex-Kollegin, du bist Radiomoderatorin und jetzt bist du auch Podcasterin.
Ist das verrückt? Ja. Und weißt du, ehrlich gesagt, bin ich das auch, weil du und deine Podcast-Hörer mich ein bisschen drauf gebracht haben. Du hast irgendwann vor Ewigkeiten mal gesagt.
Vor 5 Jahren.
So, du seist gefragt worden, ja. Mensch, die Tanina Rottmann, die bei dir manchmal mitmacht, hat die eigentlich auch einen eigenen Podcast? Ja. Ich mag ja Podcasts eigentlich nicht. Also ich bin nicht so großartiger Konsument, aber tatsächlich, bei uns ist jetzt ganz frisch ein Podcast an den Start gegangen. Und bei uns heißt, ich habe da noch jemanden mit dabei.
Erzähl doch mal ein bisschen was. Er heißt Tatort Krankenhaus, das hast du mir schon verraten. Mhm. Worum geht's da? Man könnte meinen, es geht um Kriminalfälle und Krankenhaus?
Im Prinzip ja. Also ich habe, das muss ich vielleicht als erstes dazu sagen, einen Gast immer mit dabei. Mhm. Wir machen das zu zweit. Das ist der Peter. Und Peter ist Fachanwalt für Medizinrecht. Und jetzt kommt der spannende Teil auf Patientenseite. Mhm. Und der macht das schon seit 35 Jahren und hat unglaublich viele Fälle. Und die gehen von bis, das Spektakuläre ist dabei, einfache OPs. Also im Grunde geht es darum, dass in Krankenhäusern und bei OPs und bei Behandlungen durchaus auch mal was schiefgehen kann.
Ja.
Und da haben wir wirklich ganz, ich hätte beinahe gesagt großartige Fälle, aber wirklich interessante Fälle. Das kennt ja auch jeder. Jeder war vielleicht mal im Krankenhaus oder hatte schon mal Angehörige im Krankenhaus. Man kriegt manchmal nicht die richtigen Informationen. Man traut den Ärzten nicht. Man weiß nicht, wie man reagieren soll. Und wenn wirklich was schiefgeht, ja, klagt man denn gegen so ein Krankenhaus? Man denkt ja immer gleich, oh Gott, die haben so eine Armada von Anwälten.
Jo.
Und Peter sagt immer, er würde den Job nicht so lange machen, wenn da nicht durchaus auch immer wieder und immer öfter die Möglichkeit besteht, dass man so einen Fall auch gewinnt. Und über diese Fälle sprechen wir. Und ich bin mittlerweile doch Podcast-Fan.
Jetzt
war ich natürlich seit deinem auch schon.
Natürlich.
Aber der Peter ist wirklich, dem kannst du da einen Begriff, ein Stichwort zuwerfen und dann sagt er, so einen Fall hatte ich mal, pass mal auf. Und dann schlackerst du mit den Ohren und das ist einfach mega interessant.
Also
finden wir.
Das ist schon mal ein Anfang.
Ja.
True Crime trifft Krankenhaus. Tatort Krankenhaus gibt's ab sofort überall zu hören.
Ja, wir haben jetzt eine Folge online. Deswegen, wenn ihr gleich diesen tollen Fall von Herrn Fleiter gehört habt, könnt ihr ja mal rüber switchen. Tatort Krankenhaus, unseren Podcast, den gibt's überall da, wo es gute Podcasts gibt.
Sehr gut. Das wird direkt gemacht, wenn die Leute noch können nach diesem Fall, weil der wird sehr lang. Und,
ja, ich habe hier sehr viel,
viel
Info
ja.
in den Händen. Ja. Aber vielen Dank, Herr Fleiter, für diese kleine Plattform.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Jetzt
bist aber du.
Ja, ich habe es dir immer gesagt, so vor 5 Jahren, mach doch mal auch diesen Podcast, dieses Neumodische. Jetzt hast du auf einmal einen. Also ich glaube, als nächstes bist du auf einmal im Internet unterwegs und solche
Ja, Peter
Sachen.
Und ich, wir nennen dich auch nicht mehr Philipp Fleiter, sondern die Nummer 2.
Sehr schön. Ich züchte hier mir meine eigene Konkurrenz ran. Das war unklug, gebe ich selber zu. Aber heute darfst du ja Gast sein und darfst dich zurücklehnen und ja, dir anhören, was ich so mitgebracht habe. Wir sprechen über einen Fall, der gar nicht so lange her ist und deshalb wahrscheinlich viel noch im Kopf geblieben ist. Wir schauen heute nach Norddeutschland, wo im Februar 2022 eine junge Mutter spurlos verschwindet. Kleine Inhaltswarnung vorab. In dieser Folge geht es um psychische und physische Gewalt in einer Beziehung und um einen brutalen Mord. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen habe ich geändert. Kurzer Aufmerksamkeitstest, bist du noch?
Bin da.
Sehr gut, dann können wir jetzt loslegen.
Sehr gerne.
Der 4. Februar 2022 war ein anstrengender Tag für die 32-jährige Ekaterina Peters oder Katja, wie sie eigentlich alle nennen. Dabei ist dieser Tag für sie noch lange nicht zu Ende. Aber vor dem Abendessen muss sie nochmal an die frische Luft. Eine Runde um den Block drehen, um den Kopf frei zu bekommen. Sie zieht eine helle Jacke zu ihrem gelben Rock an und macht sich auf den Weg durch Wulsdorf, einen Stadtteil von Bremerhaven. Es ist ein schönes Wohngebiet. Einfamilienhäuser reihen sich aneinander. Selbst jetzt im Februar sehen die Vorgärten noch gepflegt aus. Das rote Klinkerhaus mit dem schwarzen Dach, in dem Ekaterina mit ihrer kleinen Familie lebt, steht in einer ruhigen Spielstraße. In den warmen Monaten des Jahres hört man hier oft den ganzen Tag das Lachen der Nachbarskinder, die draußen miteinander spielen. Hier ist die Welt noch in Ordnung und sicher. Viele Nachbarn haben Überwachungskameras am Haus montiert. Das heißt, jeder bekommt mit, was draußen passiert. Die Kameras fangen ein, wie Ekaterina etwa 10 Minuten durchs Viertel spaziert. Dann geht sie zurück nach Hause zu ihrem Mann Eugen und ihrer 5-jährigen Tochter Elena. Vor dem Abendessen will Elena noch ein bisschen mit ihrer Mutter spielen. Also packt Ekaterina die Knete aus und die beiden formen aus Knete ein pinkes Pferd mit pinken Hufen und einer pinken Mähne. Wie viele Kinder in ihrem Alter liebt Elena Pferde. Ekaterina hält das kleine Kunstwerk direkt mit ihrem Handy fest und schickt das Bild per WhatsApp an ihre Mutter Svetlana, die in St. Petersburg lebt und deshalb ihre Enkeltochter nicht so oft zu sehen bekommt. Danach gibt es Abendessen für die kleine Familie, Fisch und Kartoffelpüree, dazu Oliven. Elena bekommt außerdem ein bisschen Kinderpunsch. Ihr Mann Eugen schenkt für sich und Ekaterina ein Glas Sekt ein. Ekaterina trinkt selten Alkohol, aber das eine Glas zum Essen wird schon gehen. Sie will die Stimmung nicht verderben. Die ist heute ausnahmsweise mal ganz gut. Nach dem Essen muss noch abgespült und die Küche aufgeräumt werden. Etwas, das weder Ekaterina noch ihr Ehemann Eugen gerne machen. Die Hausarbeit ist bei den beiden ein regelmäßiges Streitthema. Doch an diesem Abend ist Ekaterina sowieso schon mit den Gedanken woanders. Gegen 8:30 schließt sie sich mit ihrem Computer ein. Sie hat ein Online-Date. Per Videotelefonie ruft sie Dimitri an. Die beiden haben schon länger eine Affäre. Dimitri lebt in Russland, wo er als Pilot bei der russischen Luftwaffe arbeitet. Er und Ekaterina kennen sich schon länger. Sie hat auch das letzte Silvester mit ihm in St. Petersburg verbracht. Ekaterina wirkt müde, aber gut gelaunt. Ihr Tag lief gut. So erlebt Dimitri Ekaterina nicht immer. Doch heute hat sie ein Lächeln auf ihrem hübschen Gesicht. Die braunen, langen Haare fallen ihr über die Schulter. Ich muss Elena noch ins Bett bringen. Ich rufe dich danach wieder an, kündigt sie an. Dann beendet sie das Telefonat. Er wird ihre Stimme nie wieder hören. Nach 2 Stunden schickt Dimitri eine Nachricht aufs Handy. Wie weit bist du? Ich wünsche dir eine ruhige Nacht. Aber die Nachricht wird an diesem Abend nicht mehr gelesen und auch am nächsten und übernächsten Tag nicht. Auch Ekaterinas Mutter Svetlana in St. Petersburg hört über das Wochenende nichts von ihrer Tochter. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise meldet sich Ekaterina regelmäßig. Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis. Als Svetlana auch nach 4 Tagen keine Nachricht und keinen Anruf bekommt, versucht sie es selbst bei Ekaterina. Aber das Telefon ist ausgeschaltet. Svetlana macht sich Sorgen und ruft deshalb ihren Schwiegersohn Eugen an, um zu erfahren, wo ihre Tochter steckt. Doch auch der geht nicht ans Telefon, genau wie Eugens Mutter. Ekaterina ist verschwunden.
Ja, jetzt macht sich die Mutter Sorgen, der Geliebte macht sich Sorgen. Mhm. Wo ist der Ehemann?
Ja, das ist bisschen seltsam. Der ist so die Ruhe selbst. Erst
also der ist nicht verschwunden, nur weil er nicht erreicht
wird. Nein, der ist nicht verschwunden. Er ist da, aber er ist sehr entspannt, verdächtig entspannt, würde ich mal sagen. Erst 3 Tage nach dem Verschwinden seiner Frau ruft Eugen Ekaterina zum ersten Mal auf dem Handy an. Vergeblich. Ihr Handy ist nämlich immer noch ausgeschaltet. Also das Seltsame ist, ne, er probiert es einmal und danach nicht wieder. Und er schreibt ja auch nicht mal eine Nachricht oder so. Also auch das ist ja komisch. Wenn jetzt meine Ehefrau oder mein Ehemann weg ist, würde ich es vielleicht öfter als einmal auf dem Handy versuchen. Eugen dagegen behauptet, dass Ekaterina einen schwarzen Koffer gepackt und damit auf dem Weg zurück in ihre Heimat nach Russland ist. Mit 13.000 Euro im Gepäck, die sie ihm gestohlen hat. Aber selbst das wäre ja eigentlich ein Grund, sie anzurufen. Das ist zumindest, also die Variante mit dem Weggehen und dem Geld, ist das, was er Ekaterinas Mutter Svetlana erzählt und auch der Familienhelferin, die sich mehrmals meldet und nach Ekaterina fragt. Die begleitet die kleine Familie schon eine ganze Weile und weiß, dass es bei den Peters regelmäßig Streit gibt. Deshalb drängt sie Eugen nach ein paar Tagen dazu, die Polizei zu alarmieren. Weil sie ihm aber nicht traut, erstattet sie auch selbst Anzeige. Und so sucht die Polizei in Bremerhaven erst eine Woche nach ihrem Verschwinden ab dem 12. Februar öffentlich mit Suchplakaten nach Ekaterina. Auch die Polizei im benachbarten Niedersachsen wird eingebunden. Und auf dem Foto zu der vermissten Anzeige schaut Ekaterina lächelnd in die Kamera. Sie hat einen rosa Schal um den Hals. Das Bild hat sie erst vor kurzem selbst aufgenommen, wahrscheinlich für ihren Liebhaber Dimitri in Russland. Mehr als 100 Polizisten durchkämmen den Wasserwerkswald in Wulsdorf, der ganz in der Nähe des Hauses von Familie Peters liegt. Also so ein großes Naturschutzgebiet. Auch Spürhunde kommen zum Einsatz und Drohnen mit Wärmebildkamera überfliegen das Gebiet. Auf der Weser sind Polizeiboote unterwegs. Das technische Hilfswerk sucht mit Sonar den Grund des Flusses ab. Freunde, Bekannte, aber auch viele fremde Menschen suchen nach der jungen Mutter. Rund 400 Freiwillige beteiligen sich an der Suche. Ekaterinas Verschwinden bewegt viele in der Region. Auch russische Medien berichten darüber. In den Schlagzeilen geht es schnell um eine unglückliche Ehe und um einen eifersüchtigen Ehemann. Der Fall ist auch Thema in der Sendung Aktenzeichen XY. Ekaterinas Mutter Svetlana ist sich mittlerweile sicher, ihre Tochter ist nicht freiwillig verschwunden, sondern wurde Opfer eines Verbrechens.
Ja, sie taucht ja auch nirgendwo auf. Nicht bei ihrem Geliebten. Und ja, das, was du uns bisher geschildert hast über den Mann. Also ich glaube, wir sitzen jetzt gerade alle hier und sagen, wer war das? Der hat da doch irgendwas
mit zu tun. Ja, ich meine, er tut auch wirklich alles, um besonders verdächtig rüberzukommen. Denn während alle nach seiner Frau suchen, sitzt Eugen Peters zu Hause und sortiert schon mal Ekaterinas Sachen aus.
Das ist auch immer so der Klassiker.
Ja.
Und man denkt, wie doof sind die. Sehr oft so, ne? Wenn da irgendwie ein Verbrechen war, wo vielleicht noch zwei zusammen was gemacht haben, viel zu schnell wieder schon das Auto verkauft oder irgendwie Kartons gepackt.
Also er hat da eine ganz eigene Begründung für. In der Garage stapeln sich nämlich mittlerweile mehrere Müllsäcke mit Ekaterinas Kleidung. Eugen sagt einem Arbeitskollegen dazu, die braucht sie ja eh nicht mehr. Tja. Dieser Kollege berichtet später, dass Eugen ihm leid tat und er ihm deshalb helfen wollte, seine Tochter Elena wiederzubekommen. Die lebt nämlich nach dem Verschwinden ihrer Mutter erst bei den Großeltern und wird wenig später vom Jugendamt in einer Einrichtung für Kinder untergebracht. Er stand neben sich, berichtet der Kollege über die Zeit. Zunächst glaubt er Eugen noch seine Geschichte von der Ehefrau, die einfach abgehauen ist und ihn mit der gemeinsamen Tochter hat sitzen lassen. Später kommen ihm dann aber doch Zweifel. Eugen soll ihm und einer anderen Kollegin von einer Tasche mit Kleidung erzählt haben, die er gepackt hat für den Fall, dass die Polizei ihn abholen kommt. Also er scheint sich selber schon damit zu beschäftigen, dass eventuell bald die Polizei vor der Tür steht. Die Überwachungskameras der Nachbarn zeichnen auf, wie Eugen sein Auto spätabends mit den Müllsäcken und anderen Dingen belädt und dann wegfährt. Schon 3 Tage nach der vermissten Meldung durchsucht die Polizei das erste Mal das Haus der Familie in Wulsdorf. Das heißt, die gehen auch ziemlich schnell davon aus, dass das eben kein freiwilliges Verschwinden war. Mit Spürhunden durchkämmen sie das ganze Haus und auch die Garage. Hier wird einer der Hunde zwar unruhig, schlägt aber nicht an.
Auch den Polizisten fällt schnell auf, dass Eugen offenbar Ordnung macht. Einer der Polizisten sagt später, der Mann hat nach dem Verschwinden seiner Frau das halbe Haus ausgeräumt und entsorgt. Die Ermittler finden in dem blauen VW Golf der Familie außerdem ein Messer und einen Elektroschocker. Spätestens ab da wird Eugen zum Hauptverdächtigen. Schließlich ist der 45-Jährige bei der Polizei kein Unbekannter. Schon oft standen Polizisten vor dem Haus des Paares wegen Ehestreitigkeiten. Einmal soll Eugen Ekaterina auch gedroht haben, ich töte dich und niemand wird nach dir suchen. 6 Stunden lang versuchen die Polizisten in einer ersten Vernehmung etwas aus Eugen herauszubekommen. Einer der Ermittler beschreibt ihn hinterher als den ungewöhnlichsten Verdächtigen seiner Laufbahn. Denn dem 45-Jährigen scheint ziemlich egal zu sein, wo seine Frau steckt. Der kräftige Mann mit den kurzen blonden Haaren interessiert sich nur für seine Tochter und fragt immer wieder, wann er denn endlich das alleinige Sorgerecht für Elena bekommt, wenn Ekaterina tatsächlich nicht mehr auftaucht. Die Polizei muss Eugen aber wieder laufen lassen, weil es keine Beweise gegen ihn gibt. Und während Polizei und Freiwillige weiter nach Ekaterina suchen, fährt Eugen mit seinem Auto zum Fischereihafen nach Bremerhaven. Hier will er seinen Wagen professionell reinigen lassen. Sehr gründlich von oben nach unten, erinnert sich der Mitarbeiter später an den Arbeitsauftrag und sagt auch, das war kein angenehmer Zeitgenosse.
Mich wundert, also warum haben die denn eigentlich, also zur Befragung schon mal zur Polizei, warum läuft er denn da noch rum und die anderen suchen und er macht sein Auto sauber? What?
Ja, ist auch nicht unbedingt unverdächtig, ne?
Ich dachte, so jemand ist dann wirklich als Hauptverdächtiger, weiß ich nicht, eine halbe Nacht da im Verhör.
Die haben ihn ja mehrere Stunden vernommen, aber wenn er nichts zugibt und sie keine physischen Beweise haben, gibt's halt keinen Haftbefehl. Dann kann er sein Auto waschen. Aber es kommt natürlich dann irgendwie alles zu dem großen Stapel an verdächtigen Handlungen, möchte ich mal sagen. Vielleicht ist es Zeit, ein bisschen über Ekaterina zu sprechen, weil wir haben ja bis jetzt hauptsächlich über den Eugen gesprochen. Mhm. Ekaterina wird 1990 in St. Petersburg geboren, das damals noch Leningrad heißt, die Älteren werden sich erinnern. Dort lebt sie mit ihrer Familie im alten Zentrum der Stadt, in der Nähe des Siegesparks. Das ist eine sehr noble Wohngegend. Die junge Frau ist auffallend hübsch. Große grüne Augen, lange braune Haare und volle Lippen. Und Ekaterina kommt außerdem aus gutem Haus. Ihre Mutter Svetlana ist Managerin in einer Fabrik für Fensterbau, ihr Stiefvater Leiter einer Logistikfirma. Bildung ist der Familie wichtig. Ekaterina studiert deshalb an der Uni in St. Petersburg internationales Management. Sie hat außerdem einen jüngeren Bruder, Alexander. Mit diesem fliegt sie 2010, also mit 20, gemeinsam in den Urlaub in die Türkei. Ein Geschenk ihrer Eltern. Dieser Urlaub wird ihr Leben verändern. Denn in der Türkei lernt Ekaterina den 13 Jahre älteren Eugen Peters kennen, der in Kasachstan geboren wurde, aber schon lange in Deutschland lebt und auch einen deutschen Pass hat. Die beiden verlieben sich ineinander. Irgendwann muss Ekaterina dann zurück nach Hause, weil sie noch Vorlesungen in der Uni hat. Eugen bleibt noch etwas länger und verbringt den Rest seines Urlaubs mit Ekaterinas jüngerem Bruder Alex und Mutter Svetlana, die mittlerweile auch in der Türkei angekommen ist. Dabei präsentiert Eugen sich als perfekter Gentleman. Er spielt regelmäßig mit Alex, trägt Svetlana die Koffer und ist höflich und zuvorkommend. Mutter Svetlana glaubt damals noch an einen unverbindlichen Urlaubsflirt ihrer Tochter. Doch schon da kündigt Eugen sehr überzeugt an, ich werde ihre Tochter heiraten. Kurz nach dem Urlaub fliegt Eugen aus Deutschland, wo er lebt, nach St. Petersburg, um Ekaterina wiederzusehen und kommt von da an immer wieder. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet er jeden Monat 3 Wochen am Stück auf dem Autoterminal am Hafen von Bremerhaven und hat dann 1 Woche frei. Diese freie Woche verbringt er ab da fast immer in Russland bei Ekaterina. Die beiden gehen zusammen ins Theater oder ins Ballett. Wenn der damals 33-Jährige in Deutschland ist, ruft er seine Freundin mehrmals am Tag an. Geht Ekaterina nicht dran, ruft er ihre Mutter an, um zu erfahren, wo sie steckt, denn er will nicht, dass sie nach 19 Uhr noch allein auf der Straße unterwegs ist. Ja, das ist ja eigentlich schon so eine ziemliche Red Flag, finde ich.
Eine erwachsene Frau in einem noblen Viertel. Ja. Und er sagt aus der Ferne, du gehst mir nach 19 Uhr nicht mehr vor die Tür. Ja,
Ja, könnte
man. Hat sie sich da dran gehalten?
Ja, sie hat sich dran gehalten. Ich finde es auch interessant, dass die Außenstehenden das auch nicht so als komisch wahrnehmen. Also die Mutter sagt zum Beispiel, es freute mich, dass er so interessiert war und meiner Tochter jeden Wunsch von den Augen ablas. Ab jetzt geht es mit der Liebe der beiden ziemlich schnell. Nur wenige Monate nach ihrem ersten Treffen im Türkei-Urlaub gibt Ekaterina ihr Leben in Russland auf und zieht zu Eugen nach Bremerhaven. Dort wohnen sie erstmal gemeinsam mit Eugens Mutter Lydia in einem Haus. Katja war kein armes russisches Mädchen, das auf der Suche nach einem besseren Leben in Deutschland war. Sie zog dorthin, weil sie Eugen heiraten wollte, berichtet ihre Mutter Svetlana. Und genauso kommt es auch. Nach nicht mal einem halben Jahr Beziehung heiraten die beiden im Juni 2010. Auf den Hochzeitsfotos im Bürgerpark in Bremerhaven umarmt Ekaterina Eugen in einem engen weißen Satinkleid. Mit ihren großen grünen Augen schaut sie über die Schultern in die Kamera. Ihr Blick ist stolz und furchtlos. Eine junge Frau, die das Glück ihres Lebens gefunden hat, zumindest noch. Ekaterina und Eugen verbringen ihre Flitterwochen auf Jamaika. Danach setzt Ekaterina ihr Studium fort, lässt sich zur Yogalehrerin ausbilden und arbeitet später für den Zoll. Beide reisen viel und Eugen trägt seine Ehefrau nach eigener Aussage auf Händen, versucht ihr alles möglich zu machen. Gemeinsam ziehen sie in das Rote Klinkerhaus in Wohlsdorf. Beide wünschen sich eine Tochter und genauso kommt es dann auch. 2016 wird die kleine Elena geboren und damit scheint das Familienglück perfekt.
Das impliziert, dass das nicht so bleibt.
Ja, also wir haben ja gerade schon so drüber gesprochen, dieses, ne, wo bist du und ich will nicht, dass du nach 19 Uhr noch unterwegs bist und wenn du nicht rangehst, rufe ich deine Mutter an. Das sind halt alles schon so ein bisschen
Warnsignale. Ja, zumal entweder ist die Beziehung dann so schlecht geworden, weil als sie verschwindet, da ruft er ja nun nicht großartig hinter ihr her, ne?
Das stimmt, ja. Mir war es jetzt nur wichtig, auch so ein bisschen ihre Geschichte zu erzählen, weil sie eben eine sehr gebildete, sehr stolze Frau ist und man ja oft bei solchen Beziehungen, die irgendwann ungut werden, ganz schnell dabei ist, dass man sagt, ah ja, die Frau, die hat sich ja, ne, und der...
Gut, aber das wissen wir ja jetzt, dass sie wirklich aus gutem Haus und die hatten ja offensichtlich auch Geld da in Russland. Ich habe mich gerade gefragt, als du das so beschrieben hast, Roter Klinkerbau, Wohlsdorf, hat sie sich da verschlechtert? Also hat sie besser gelebt in Russland als jetzt mit ihm und der Mutter?
Also was zumindest die familiären Umstände angeht, hat sie sich, glaube ich, sehr verschlechtert. Finanziell kann ich das jetzt gar nicht so genau sagen, aber man merkt halt relativ schnell, dass dieses angeblich so perfekte Leben in Deutschland so Risse bekommt. Also spätestens als die Elena so 2-3 Jahre alt ist, gibt's halt immer häufiger Streit. Wegen der Aufgaben im Haushalt, wegen der Kindererziehung oder einfach wegen des Essens. Und auch Schwiegermutter Lydia wird für Ekaterina zum Problem. Auch wenn Eugen und sie nicht mehr bei Lydia wohnen, mischt die sich immer wieder in die Kindererziehung und den Haushalt ein. Außerdem ist sie gefühlt jeden Tag zu Besuch. Genervt erzählt Ekaterina ihrer Mutter Svetlana davon. Hilfe sucht die junge Frau in psychologischen Ratgebern, die sie regelmäßig liest. Doch auch das hilft Ekaterina nur wenig. Mittlerweile mischt sich Schwiegermutter Lydia sogar in ihre Klamottenwahl ein. Nachdem Lydia ihr mehrere Male vorgeworfen hat, auf der Straße wie eine Prostituierte rumzulaufen, traut Ekaterina sich nur noch ungeschminkt und in Schlabberklamotten vor die Tür. Nur zu Hause ist sie perfekt gestylt und zurechtgemacht für die Familie. Wie Aschenputtel, berichtet später die Familienhelferin. Die kommt ins Spiel, nachdem Eugen und Ekaterina sich vor dem Kindergarten ihrer Tochter Elena so heftig streiten, dass die Polizei dazukommen muss. Das alarmierte Jugendamt stellt dem Ehepaar daraufhin eine Familienhelferin zur Seite, die die Wogen glätten und vor allem auch ein Auge auf Elena haben soll. Die bekommt natürlich die lautstarken und teilweise auch körperlichen Streitereien ihrer Eltern mit. Dabei gehen nicht selten auch mal Möbel kaputt oder Türen werden aus den Angeln gerissen. Eugen wirft Ekaterina immer wieder vor, keine gute Mutter zu sein, beschimpft sie als psychisch krank. Sie zieht ihm eine Bratpfanne über den Kopf, er würgt sie. Ich habe schon viel gesehen, Aber so eine Beziehung und so viel unterdrückte Aggressivität habe ich noch nie erlebt, erzählt später die Familienhelferin der beiden. Ich habe gesagt, wenn das so weitergeht, liegt am Ende einer in der Ecke und ist tot.
Ich habe ja erst gedacht, Mensch, diese Frau, die so stark war, die hat sich schon klein machen lassen. Mhm. Andererseits zieht sie ihm eine Bratpfanne über den Kopf, also sie wehrt sich aber auch noch nach wie vor.
Ja, es ist so ein Auf und Ab, ehrlich gesagt. Also bei einigen Sachen gibt sie dann halt irgendwann nach, wie zum Beispiel mit den Klamotten und lässt sich da einschränken, ne, weil die Schwiegermutter sagt, so gehst du nicht auf die Straße, wo die meisten Menschen sagen würde, du kannst mich mal, ich ziehe an, was ich will. Aber sie ist eben auch nicht nur die Stille, die alles über sich ergehen lässt, also sie wehrt sich, sie wird laut, sie wird auch beleidigend, sie wird auch körperlich. Hm. Also ja, das ist wirklich so ein Auf- und Abzwischen.
Gut, aber dann scheint sie ja noch nicht jetzt so eingeschüchtert von ihrem Mann zu sein, dann würde sie ja wahrscheinlich die Klappe halten.
Ja, es ist also eine total toxische Beziehung, glaube ich, zwischen den beiden, was aus beiden das Schlechteste rausholt. Aus ihm natürlich noch viel mehr als aus ihr, aber dazu kommen wir gleich. Und das halt ja oft auch wegen Nichtigkeiten.
Ist ja dann irgendwann so.
Ja. Also ein Streitthema ist das Thema Kinder. Ekaterina möchte ein zweites Kind, Eugen nicht. Und das macht sie wütend, genau wie die Tatsache, dass er keinen Sex mehr will. Bei ihm dreht sich alles nur noch um die kleine Elena. Eugen will, dass Ekaterina sich nur noch um ihre Tochter kümmert. Und man darf ja nicht vergessen, sie hat ja auch einen guten Job vorher, ne? Die hat sich extra ausbilden lassen zur Yogalehrerin. Also er möchte jetzt gerne, dass sie wirklich so hausmuttermäßig die ganze Zeit zu Hause ist und nur für die Tochter da ist. Also sie soll nicht mehr arbeiten gehen. Irgendwann verbietet Eugen Ekaterina sogar das Autofahren bzw. das Autofahren üben, weil sie wollte halt einen Führerschein in Deutschland machen. Er wird es später anders erzählen und sagen, sie hat es einfach nicht geschafft, den Führerschein zu machen, aber eigentlich lag es eben daran, dass er das verhindert hat. In seiner übermäßigen Sorge um seine Tochter halbiert Eugen bald sogar seine Arbeitszeit, um noch mehr für Elena da sein zu können. Ständig trägt er sie auf dem Arm herum, auch wenn das Mädchen längst laufen kann. Wenn Eugen zu Hause ist, lässt er seine Tochter keine Sekunde mehr aus den Augen, aus Angst, dass ihr etwas passieren könnte. Irgendwann schickt er Elena immer seltener in den Kindergarten, auch eben aus dieser Angst heraus. Die Kleine spricht deshalb kaum Deutsch. Zumindest nach außen spielen Eugen und Ekaterina aber weiter die perfekte Familie. In den sozialen Netzwerken postet Ekaterina häufig Texte, in denen es darum geht, dass die Frau dem Mann den Rücken frei hält. An Weihnachten lädt sie ein Foto mit ihrem Ehemann hoch, auf dem beide Weihnachtspullis tragen. Auf seinem steht "I'm Boss" und auf ihrem "Yes, Boss". Eugen macht die gut ausgebildete und zielstrebige Ekaterina immer abhängiger und unselbstständiger. Sie hat kein eigenes Geld, keine Bankkarte und auch keine Versichertenkarte, kann also nicht mal mit der Tochter zum Arzt, wenn sie irgendwie krank werden sollte. Und doch reicht Eugen diese Kontrolle nicht, er wird immer aggressiver. Er war immer sauer und auf 180, erzählt eine Nachbarin. Das merkt auch Ekaterinas Mutter Svetlana, die beiden am Anfang noch häufiger besuchen. Man wusste nie, worüber er sich als nächstes aufregen würde. Zwischen den beiden, also zwischen Ekaterina und Eugen zu vermitteln, ist eine riesengroße Herausforderung für die Familienhelferin, die insgesamt 4 Monate mit den beiden arbeitet. Diese stellt schnell fest, dass es für Tochter Elena zu gefährlich in der Familie ist, auch wenn sie sowohl Ekaterina als auch Eugen bescheinigt, Elena zu lieben. Also wird die Kleine immer wieder bei Eugens Eltern, also ihren Großeltern, untergebracht. Mehrfach streiten sich Ekaterina und Eugen so heftig, dass die Polizei zu ihnen nach Hause kommen muss. Einmal zieht Ekaterina sogar in ein Frauenhaus, kommt aber schon nach kurzer Zeit wieder zurück zu ihrem Mann. Die Abläufe wiederholen sich. Für ein paar Tage reißen sich die beiden zusammen und wollen unbedingt ihre Ehe retten. Dann eskaliert es wieder und die Fetzen fliegen. Sie wollten ihre Beziehung nicht aufgeben, auch wegen des gemeinsamen Kindes, erzählt eine Zeugin. Doch irgendwann wird der Wunsch, ihren Ehemann endgültig zu verlassen, bei Ekaterina immer stärker. Wahrscheinlich auch, weil sie mittlerweile eine Affäre mit dem russischen Piloten Dimitri angefangen hat. "Ich habe mich verliebt und möchte mich von dir trennen", soll Ekaterina zu Eugen gesagt haben, und zwar schon Anfang 2021, also ein Jahr vor ihrem Verschwinden. Das kann und will Eugen nicht zulassen, aber Ekaterina bleibt bei ihrem Entschluss. Im Sommer 2021 erklärt sie ihren Eltern in Russland, dass sie sich scheiden lassen will. Ekaterina sucht sogar schon eine Wohnung in der Nähe für Elena und sich und bittet ihre Eltern um Geld dafür. Kurz darauf flieht sie wieder ins Frauenhaus, diesmal für längere Zeit. Schon damals erzählt sie den Betreuerinnen dort, dass ihr Mann sie ermorden will. Die Betreuerinnen wollen Elena deshalb in einem Kinderheim unterbringen, doch natürlich ist Eugen mit dieser Lösung nicht einverstanden und auch Ekaterina hat Bauchschmerzen dabei. Also einigen sich die beiden darauf, dass Elena ihre Mutter mehrere Tage im Frauenhaus besuchen darf und anschließend wieder zu ihrem Vater soll. Auch für das Kind eine sehr schwierige Situation. Eine Psychologin des Jugendamtes beschreibt es damals als sehr bedrückend. Doch irgendwann zieht Ekaterina dann doch wieder zu Eugen zurück. Warum, ist nicht ganz klar. Vielleicht auch, weil sie finanziell immer noch komplett von ihm abhängig ist. Deshalb arbeitet eine Familienhelferin danach mit Ekaterina genau daran. Sie besorgt ihr zum Beispiel eine eigene Bankkarte, damit sie selbst Geld abheben kann und übt mit ihr Busfahren, weil sie ja immer noch keinen Führerschein hat. Also das sind auch alles so Kontrollinstrumente für ihn gewesen. Sie musste für jeden Euro bei ihm nachfragen und er wusste auch, sie kann nirgendwo hin, weil sie hat keinen Führerschein und ist noch nie Bus gefahren und hätte gar kein Geld, um den Bus zu bezahlen. Also das ist eigentlich...
Kann sich gar nicht vorstellen.
Ja, genau. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass in so einer guten Wohngegend irgendwie sowas passiert.
Ich bin so gespannt, ob das da noch irgendeinen psychologischen Hintergrund bei ihm gibt, allein dieses Kind so zu betüddeln.
Ja.
Sag mal noch nichts.
Ja, genau. Sag mal noch nichts. Es wird noch einiges passieren in den nächsten Minuten. Okay. Also Eugen tut nach außen so, als habe er sich beruhigt, ne, als wäre alles wieder gut. Aber die Vorstellung, dass Ekaterina nach einer Scheidung mitsamt ihrer gemeinsamen Tochter nach Russland geht, die macht ihn wahnsinnig. Deshalb verbietet er Ekaterina Ende des Jahres sogar, Elena mit nach Russland zu ihrer Oma zu nehmen. Den Jahreswechsel 2021-22 verbringt Ekaterina deshalb ohne Mann und Kind in St. Petersburg. Stattdessen trifft sie sich hier mit ihrer Affäre Dimitri. Er scheint der Einzige zu sein, der ihr Sicherheit geben kann. Mittlerweile sprechen die beiden sogar schon von einer gemeinsamen Zukunft. Als Ekaterina wieder zurück nach Bremerhaven kommt, hat sie neuen Mut gefasst. Sie war viel selbstbewusster und offener, erinnert sich die Familienhelferin. Also es sieht alles danach aus, als ob es jetzt besser werden könnte in ihrem Leben.
War das jetzt auch dann so der Moment, wo sie dann verschwand?
Ja, dieser Moment, wo man denkt, es wird besser und dann wird's schlimmer. Am 1. März 2023, also fast einen Monat nach Ekaterinas Verschwinden, kommt dann Bewegung in den Fall. An diesem Tag macht ein Spaziergänger am Weserdeich in Bremerhaven eine gruselige Entdeckung. Vor dem Hotel Atlantic Sail City hat die Flut einen großen schwarzen Hartschalenkoffer angeschwemmt. Genau mit so einem Koffer soll Ekaterina laut ihrem Ehemann abgehauen sein. Als der Spaziergänger den Koffer neugierig öffnet, findet er darin eine zerstückelte Leiche, eingewickelt in blaue Müllsäcke und Malerabdeckfolie. Es ist pures Glück, dass der schwere Koffer an den Deich gespült wurde. Eigentlich hätte die Strömung den Koffer und seinen grausigen Inhalt in die Nordsee ziehen müssen. Dann wäre der Fall Ekaterina aus Bremerhaven wahrscheinlich bis heute ungelöst. Wieder mal hat hier Kommissar Zufall geholfen, wie später der zuständige Staatsanwalt erklärt. Und so ist die Polizei an diesem 1. März ziemlich schnell vor Ort. Kripo-Beamte verschließen den Koffer vorsichtig wieder und wuchten ihn die Böschung hoch. Der Koffer und die Leiche werden erst zu einer Leichenhalle in Bremerhaven und von da aus direkt zum Institut für Rechtsmedizin in Hamburg gebracht. Noch am selben Tag wird Ekaterinas Ehemann Eugen festgenommen, nur wenige Meter von der Fundstelle des Koffers entfernt. Er wolle hier nur spazieren gehen, erzählt er den Polizisten. Es wird Haftbefehl gegen ihn erlassen, wegen des Verdachts auf Totschlag. Eugen schweigt zu den Vorwürfen. Deshalb ist es jetzt an den Ermittlern herauszufinden, was genau mit Ekaterina nach ihrem Verschwinden am 4. Februar passiert ist. Das Haus der Familie wird daraufhin ein zweites Mal durchsucht, diesmal gründlicher. Mehrere Tage lang gehen Polizisten ein und aus, mit Erfolg. In einem Küchenschrank finden Polizisten mehrere Flaschen des starken Beruhigungsmittels Diazepam. Rechtsmediziner werden Rückstände davon in Ekaterinas Blut nachweisen können. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung der Leiche stellen die Rechtsmediziner fest, dass Ekaterinas Zungenbein gebrochen ist, was halt ein ziemlich sicheres Zeichen dafür ist, dass sie erwürgt oder erdrosselt wurde. Bei der Durchsuchung finden die Ermittler außerdem Einweghandschuhe, Folie, Müllsäcke und Klebebänder. Du erinnerst dich, die Leiche war in Müllsäcken aufbewahrt.
Ja, das ist schlau, das alles zu behalten.
Ja, im Schuppen und der Garage dann außerdem noch Kanister mit Essigsäure und Bleichmittel. Außerdem der Schlüssel zu einem Koffer und den rosa Schal von Ekaterinas letztem Selfie. Du erinnerst dich, das, womit sie auf den Suchplakaten zu sehen war. Interessant ist aber, was die Ermittler nicht finden. Alle Sachen, die irgendwie mit Ekaterina zu tun haben, sind aus dem Haus verschwunden. Die einzige Erinnerung an 12 Jahre Beziehung, das Hochzeitsfoto von Eugen und Ekaterina, liegt versteckt hinter dem Klavier. Es sieht also nicht gut aus für Eugen. Der sitzt mittlerweile in U-Haft und schweigt. Nur mit einer Person kommuniziert der 45-Jährige regelmäßig, mit seiner Mutter Lydia. Und die wird in diesem Fall noch eine wichtige Rolle spielen. Aus der Haft schreibt Eugen seiner Mutter regelmäßig Briefe. Darin nennt er sie mein Sonnenschein und bittet sie mehrmals um ihre Hilfe. Zitat: Rette uns, du kannst es. Bitte rette mich auf jede erdenkliche Art und Weise.
Also das klingt ja schon so irgendwie, als wäre da was ganz Pathologisches dahinter. Was für eine Beziehung haben denn hier Mutter und Sohn? Das ist ja doch ein bisschen sehr seltsam.
Ja, also ich möchte mal sagen, die haben ein sehr spezielles Verhältnis zueinander.
Hallo, mein Sonnenschein.
Ja, also gut. Wir müssen uns vielleicht mal angucken, wenn wir das verstehen wollen, wie Eugen Peters aufgewachsen ist. Seine Mutter Lydia kommt aus der Großstadt Schimkent im Süden von Kasachstan, wo sie die ersten 38 Jahre verbringt. Auch Lydia Peters ist sehr gut gebildet und ziemlich ehrgeizig. Sie ist Einserschülerin, studiert Elektrochemie, arbeitet als Ingenieurin und später als Lehrerin an einem Gymnasium. Mit 18 heiratet sie, mit 20 bekommt sie ihren Sohn Eugen und der ist ihr ganzer Stolz. Die beiden haben eine, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, sehr innige Beziehung zueinander. Für viele ein bisschen zu innig. Damals nennt sie eine bekannte Übermutter, heute würden wir wahrscheinlich Helikoptermutter sagen. Vielleicht mal ein Beispiel. Als Eugen als Kind vom Baum fällt und deshalb nicht zur Schule gehen kann, geht Lydia anstelle ihres Sohnes in den Unterricht, damit er nichts verpasst und sie ihm später alles erzählen kann.
Von der Lehrerin oder der Lehrer bestimmt spitzenmäßig.
Stell dir erst mal vor, wie peinlich mir das gewesen wäre.
Weiß ich nicht, vielleicht ist sowas in Kasachstan üblich.
Ich glaube nicht, aber das ist also die Vorstellung, dass meine Mutter damals für mich zur Schule ging. Ich hätte mich zu Tode geschämt.
Ich wäre nie wieder zur Schule gegangen.
Wahrscheinlich. Also Psychologen werden später sagen, dass Lydia eine gesunde Distanz zu ihrem Sohn fehlt. Schon von Anfang an will sie das Leben von Eugen kontrollieren und das hört auch im Erwachsenenalter nicht auf. Die beiden telefonieren ungewöhnlich oft, schreiben sich ständig bei WhatsApp. Lydia will alles über Eugens Leben wissen. Der komplette Chat der beiden wird später 1700 Seiten in den Ermittlungsakten umfassen. Oh Gott. Lydia bestimmt, was Eugen tut und was er sagt. Immer wieder bittet er sie um Hilfe, auch bei seinen Eheproblemen mit Ekaterina. Lydia begleitet ihren Sohn sogar häufiger zu den Treffen mit dem Jugendamt. Also nochmal zur Erinnerung, der Mann ist damals Anfang 40, ne? Und geht mit seiner Mutter zum Jugendamt. Zu Beginn ihrer Ehe leben Ekaterina und Eugen ja sogar noch bei Lydia zu Hause. Später ist sie dann ständig bei den beiden zu Besuch, mischt sich in alles ein. Also eigentlich genauso, wie sie es vorher schon gemacht hat.
Also steckt eigentlich Eugens Mutter dahinter, die Ekaterina so in allem einzuschränken, so klingt mir das. Das scheint ja so ihr Ratschlag dann gewesen zu sein. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, Eugen Peters wird angeklagt wegen Mordes. Der Prozess gegen ihn beginnt am 26. August 2022. Da Eugen aber weiterhin alles abstreitet, stellen sich alle auf einen Indizienprozess ein. Aber niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, wie irre das Verfahren wirklich werden wird. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Eugen Ekaterina umgebracht hat, um das alleinige Sorgerecht für seine Tochter Elena zu bekommen. Laut ihren Ausführungen lief Ekaterinas letzter Abend so. Kurz vor dem gemeinsamen Abendessen mischt Eugen seiner Frau Beruhigungsmittel in ihr Getränk. Die sind ja auch bei der Durchsuchung gefunden worden. Als sie dann eingeschlafen ist, erwürgt er seine wehrlose Frau. Dafür hat Eugen sich extra Gummihandschuhe übergezogen, um keine Spuren zu hinterlassen. Dann zerteilt er Ekaterinas Leiche in der Garage und verpackt die Teile ihres Körpers in Mülltüten in den Koffer. Damit fährt Eugen dann an einen Fluss in Bremerhaven und wirft den Koffer ins Wasser, in der Hoffnung, dass die Strömung die Leichenteile in die Nordsee treibt. Also das hätte ja auch fast geklappt. Experten können später trotz der großen Aufräum- und Säuberungsaktion von Eugen noch Blutreste unter einem Regal in der Garage und im Auto feststellen. Sie stammen von Ekaterina. Die Staatsanwaltschaft fordert die besondere Schwere der Schuld, weil Eugen Peters seine Ehefrau im Schlaf ermordet hat, ohne dass sie sich wehren konnte. Damit wäre das Mordmerkmal Heimtücke erfüllt. Außerdem sehen sie niedere Beweggründe, weil es ihm allein um das Sorgerecht für seine Tochter ging. Im Gerichtssaal in Bremen sitzt Eugen dann auf seinem Stuhl und hört sich diese Vorwürfe schweigend an. 6 Monate lang wird er kein Wort dazu sagen. Stattdessen schüttelt er immer wieder den Kopf, wenn Zeugen gehört werden, wirkt oft fassungslos, wenn über ihn oder seine Ehe gesprochen wird. Zwischendurch bricht er auch in Tränen aus, hält sich die Ohren und die Augen zu, fast wie ein Kind, das hofft, sich so irgendwie unsichtbar machen zu können. Und das, was da nach und nach herauskommt, ist wirklich schrecklich. Vor allem die Daten von seinem Handy und seinem Computer offenbaren vieles. Eugen hat zwar noch versucht, seine Spuren zu löschen, doch Computerexperten der Polizei können nach und nach einiges wiederherstellen. Dabei entdecken sie, dass zwischen Dezember 21 und Februar 22, also dem Monat, in dem Ekaterina verschwunden ist, mehr als 500 Internetsuchen getätigt wurden, also von Eugen. Unter anderem hat Eugen gegoogelt, wie man fremde Chats bei WhatsApp mitliest. An eine ähnliche Anfrage erinnert sich auch ein Bekannter von Eugen. Den habe er damals darum gebeten, Ekaterinas Handy für ihn zu hacken. Offenbar wollte Eugen seine Frau ausspionieren. Eine Woche nachdem Ekaterina von ihrer Silvesterreise aus Russland zurückgekommen ist, googelt Eugen, was passiert, wenn man einen Menschen mit Säure übergießt, welche Schlafmittel man ohne Rezept bekommt und wann eine Überdosis davon gefährlich wird. Aber auch Fragen wie, kann man in Deutschland vor Gericht auch ohne Beweise verurteilt werden? Während er seiner Ehefrau vorspielt, sich versöhnen zu wollen, sucht Eugen nach Tipps, wie man ein Auto gründlich reinigen kann und wie man eine Garage saniert. Am Tag vor Ekaterinas Verschwinden googelt er dann nach Elektroschockern. Spuren von Elektroschockern werden später auch an der Leiche der 32-Jährigen festgestellt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Eugen mit dem Gerät prüfen wollte, ob seine Ehefrau noch lebt. Und noch etwas ist auffällig. In der Nacht des Verschwindens von Ekaterina telefoniert Eugen ganze 9 Mal hintereinander mit seiner Mutter Lydia. Das ist selbst für die beiden ungewöhnlich viel. Vor Gericht behaupten die beiden, Eugen habe sich nicht gut gefühlt und seine Mutter um Rat gefragt. Handydaten zeigen aber auch, dass Lydia Peters in dieser Nacht ziemlich viel unterwegs war, teilweise auch weite Strecken gefahren ist. Und ich habe ja ganz am Anfang schon die Überwachungskameras in der Nachbarschaft in Wulsdorf erwähnt. Die zeichnen auf, dass in der Nacht von Ekaterinas Verschwinden gegen 0.41 Uhr eine fremde Person das Haus der Familie Peters betritt. Laut Anklage ist diese Person Lydia Peters. Und dann passiert etwas Seltsames. Am nächsten Tag bricht der Kontakt zwischen Mutter Lydia und ihrem Sohn Eugen dann plötzlich ab. Es herrscht für mehrere Tage Funkstille zwischen den beiden. Und das, wo sich ja Mutter und Sohn, wie wir wissen, täglich schreiben, normalerweise.
Dann vermutet man doch sehr, dass die beiden unter einer Decke stecken. Oder zumindest, dass sie Bescheid wusste.
Ja, das steht zumindest im Raum bis zu dem Tag, als Lydia vor Gericht eine Aussage macht, mit der keiner gerechnet hat. Am Mittwoch, den 12. Oktober 2022, also nach knapp 2 Monaten Prozess, tritt Lydia Peters in den Zeugenstand und sagt, ich habe Ekaterina getötet.
Hoppala.
Das hatte sie zwar schon mal zuvor in einer Befragung behauptet, als ihr Sohn gerade verhaftet wurde, aber damals hat ihr keiner geglaubt. Jetzt bekräftigt die 66-Jährige ihr Geständnis und sagt im Gerichtssaal unter Tränen, ich verstehe es nicht, ich habe es getan, nicht er, und das will ich klarstellen. Und Und dann beginnt Lydia, ihre Version der Geschichte zu erzählen. In der Tatnacht habe Eugen sie angerufen, weil es ihm nicht gut ging und habe sie gebeten, auf die kleine Elena aufzupassen. Als Lydia nachts in dem Haus ankommt, habe Ekaterina schlafend auf dem Sofa gelegen. Also Lydia erzählt, die hat so schlimme Schlafstörungen gehabt, die Ekaterina. Deswegen habe ich ihr ein Beruhigungsmittel besorgt und das hat sie dann zu sich genommen und deswegen hat sie geschlafen. Als Lydia Ekaterina an diesem Abend wecken will, habe die ihr ins Gesicht geschlagen. Daraufhin habe sie ihre Schwiegertochter gewürgt. Was dann passiert, kann sich Lydia Peters laut eigener Aussage selbst nicht erklären. Ich habe Ekaterina wie eine eigene Tochter geliebt. Ich wollte das nicht, schluchzt sie vor Gericht. Also sie erklärt im Prinzip, die ist aufgewacht, dann hat sie sie gehauen und dann hat Lydia Ekaterina gewürgt und dann war sie tot. Das ist alles so ein bisschen seltsam.
Ich würde jetzt erstmal sagen, was wiegt denn diese Lydia? 8000 Pfund oder?
Ja.
Jetzt frage ich mich, was ist diese Lydia eigentlich für ein Kaliber? Es dauert unglaublich lange, jemanden wirklich durch Erwürgen zu töten, vielleicht erdrosseln, wenn er da musste, aber auch direkt schon irgendwie einen Stahlseil oder sowas haben. Und als Frau dann diese Kraft aufzubringen über so einen langen Zeitraum, kommt mir schon ein bisschen komisch war.
Also wenn man sich Bilder von Lydia anguckt, die ist ein bisschen korpulenter, aber jetzt nicht wirklich dick und ist eher so ein kleines Persönchen. Also das passt schon nicht so richtig zusammen und die Ekaterina hat so um die 70 Kilo gewogen. Also die wird sogar schwerer gewesen sein als ihre Schwiegermutter. Also das ist auch sowas, was nicht so ganz passt und jetzt wird es irgendwie richtig seltsam. Lydia erklärt vor Gericht, sie habe die Leiche ihrer Schwiegertochter alleine in die Garage gezogen und dort mit zwei Messern in mehrere Teile zerstückelt. Das habe insgesamt 4 Stunden gedauert. Eugen sei zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Haus gewesen. Der sei mit ihrer Enkelin Elena an die Elbmündung im 50 Kilometer entfernten Otterndorf gefahren.
Mal ganz kurz, ich schnall's gerade nicht. Also Eugen ist zu Hause, Lydia kommt, um aufs Kind aufzupassen. Aber dann bringt sie dann die Schwiegertochter um, aber Eugen ist gar nicht da und die sammeln Muscheln.
Ja, das passt alles nicht zusammen. Nein. Das passt alles nicht zusammen. Also das merkt man an der Stelle schon, aber es geht ja wahrscheinlich vor allem darum, darzustellen, dass Eugen ganz weit weg war. Ne? Mhm. Also 50 Kilometer vom Tatort entfernt. Und Lydia erzählt es dann so, dass er dann erst, als er nach Hause kommt, sieht, dass seine Ehefrau zerstückelt in der Garage liegt. Er begann zu weinen, fragte mich, was sollen wir jetzt tun? Erzählt die 66-jährige Lydia vor Gericht. Sie habe ihm vorgeschlagen, die Leiche in der Müllverbrennungsanlage zu entsorgen, doch diese Idee habe Eugen nicht gefallen. Also hätten sie und ihr Sohn den Koffer mit den Leichenteilen gemeinsam in der Nähe des 700-Einwohner-Örtchens Bramel in einem Zufluss der Weser versenkt. Als die Richter Lydia fragen, warum sie erst jetzt nach 2 Monaten Prozess mit der Geschichte rausrückt, sagt sie, dass sie nicht länger dabei zusehen kann, wie ihr Sohn und ihre Enkelin leiden. Wie glaubwürdig finden wir das?
Tendiert so gen Null.
Ja.
Wenn nicht drunter.
Ja.
Also gerade schon mal, was ich gesagt habe, ich glaube, dass sie diese Kraft da auch gar nicht, also das erscheint ja, da passt ja gar nichts. Außerdem, ja, die Mutter will den Sohn schützen. Das ist das, was man halt
und vermutet. Genau davon geht die Staatsanwaltschaft auch aus und glaubt Lydia Peters deshalb nicht. Man muss sich auch nochmal dran erinnern, Eugen hat ja seine Mutter angefleht, ihm auf jede erdenkliche Art und Weise zu helfen und hat dabei wahrscheinlich nicht bedacht, dass Briefe aus der U-Haft eben auch kontrolliert werden. Also
und zumal er ja auch alles gegoogelt hat auf seinem Rechner.
Ja, ja, genau. Also schon vor dem Prozess soll sie ihn wohl mal gefragt haben, soll ich die Schuld auf mich nehmen? Und es gibt ja noch einen Punkt, der so ein bisschen gegen die Geschichte spricht, wenn es denn wirklich so war, dass sie das getan hat und wenn sie so ein enges Verhältnis zu ihrem Sohn hat, was sie ja hatte, warum hat sie ihn dann fast 8 Monate lang im Gefängnis schmoren lassen? Das passt ja irgendwie auch nicht, ne? Gegen ihre Version der Geschichte spricht außerdem das, was die Rechtsmedizin herausgefunden hat. Der Todeszeitpunkt und der Zeitpunkt, an dem die Mutter die Leiche zerteilt haben will, passen nicht zusammen. Also auch da ist die Geschichte nicht stimmig. Die Richter trauen der 66-jährigen, kleinen und eher unsportlichen Lydia außerdem nicht zu, dass sie die Leiche von Ekaterina ganz allein in die Garage geschleppt und dort zerteilt hat. Immerhin, das habe ich ja eben schon mal erzählt, hat Ekaterina knapp 70 Kilo gewogen. Ein derartiges Tatmuster ist eindeutig männlich, betont der Leiter des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin. Es habe in ganz Norddeutschland seit 1959 kein Fall mehr gegeben, in dem eine Schwiegermutter ihre Schwiegertochter zerstückelt hat. Was mich ein bisschen beruhigt. Nein, aber ernsthaft, auch das, dieses, also das Erwürgen, hast du ja gerade schon gesagt, ist körperlich sehr anstrengend.
Und du sprachst von zwei Messern.
Ja.
Man kann doch keine Leiche zerstückeln mit zwei Messern, auch wenn das wirklich große Messer sind.
Und auch scharfe Messer.
Da sind ja durchaus auch Knochen vorhanden. Ja. Das geht doch gar nicht.
Ja, also wenn, wird es einfach immens lange dauern und auch sehr, sehr viel
also
Kraft
vier
erfordern.
Stunden, glaube ich.
Ja. Das passt irgendwie alles nicht. Aber die Mutter von Eugen versucht wirklich alles, ihre Geschichte glaubhaft zu machen. Dazu gibt sie den Ermittlern einen Hinweis auf ein weiteres verstecktes Körperteil von Ekaterina. Und tatsächlich finden sie Ekaterinas Oberschenkel verpackt in einen Müllbeutel, kurz darauf in der Geste in Bremerhaven mit Hanteln beschwert. Das hätte Lydia allerdings auch von ihrem Sohn wissen können. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Beweis, dass sie da alles gemacht hat. Kurz danach übergibt ein Zeuge der Polizei außerdem einen Beutel mit persönlichen Sachen von Ekaterina, Klamotten, ihr Handy und ein USB-Stick. Lydia soll es dem Zeugen für seine eigene Tochter geschenkt haben, die ungefähr im gleichen Alter wie Ekaterina war. Finde ich übrigens auch strange, weil der muss ja mitbekommen haben, dass es da einen Prozess gibt. Und dann kommt er während des Prozesses um die Ecke und sagt, übrigens, ich habe hier noch das Handy von der Ermordeten und den USB-Stick. Also,
ich habe ja langsam Knoten im Gehirn.
Ja, es ist wirklich
so viel Irrsinn.
Ja, also trotz dieser ganzen Widersprüche bleibt Lydia Peters auf freiem Fuß und wird offiziell weiter als Zeugin behandelt. Der Hauptbeschuldigte ist weiter ihr Sohn Eugen. Wahrscheinlich hat Lydia mit ihrer Aussage das Gegenteil von dem erreicht, was sie wollte. Die Möglichkeit eines unbekannten Täters von außerhalb, was ja rein theoretisch auch möglich wäre, schließt das Gericht mittlerweile aus.
Mhm.
Der Mord muss im engsten Familienkreis passiert sein, wird der Vorsitzende Richter später sagen. Als Lydia Peters merkt, dass ihr Geständnis nichts bewirkt, schildert sie den angeblichen Tathergang dann nochmal ganz ausführlich in einem Brief und betont ein weiteres Mal, mein Sohn hat es nicht getan. Doch auch das ändert nichts. Und jetzt passiert was Interessantes, denn Lydia ändert plötzlich ihre Geschichte.
Oh Gott.
Wahrscheinlich, weil die erste Version nicht funktioniert hat. Plötzlich erzählt...
Na, dann wird die zweite bestimmt, also die wird ja sofort alle überzeugen.
Ja, also hätte man sich auch denken können, dass das nicht so eine schlaue Idee ist.
Es tut mir so leid, dass ich so zwischendurch lache, aber das ist, ich meine, da ist eine Frau ermordet worden. Aber dieses ganze Drumherum, wie gesagt, da wirst du ja karussellig im Kopf.
Karussellig im Kopf ist ein gutes Stichwort. Also jetzt erzählt die 66-Jährige auf einmal, sie habe Ekaterina gehasst. Ne, man darf dran erinnern, vorher hat sie gesagt, ich liebe sie und ich wollte das nicht. Jetzt hasst sie sie auf einmal, weil sie Angst hat, dass die Ekaterina ihren Sohn umbringen wollte.
Ach so rum jetzt.
Daher habe ich beschlossen, die Familie von ihr zu befreien mit einer vorgetäuschten Selbsttötung. Deshalb habe sie auch einen gefälschten Abschiedsbrief geschrieben, den sie später neben Ekaterina legen wollte. Mit Worten, die beweisen sollten, dass Ekaterina sich wegen ihrer unglücklichen Liebe zu dem russischen Piloten umbringen wollte. Ihren Sohn Eugen will sie ohne sein Wissen außerdem 3 Flaschen mit Beruhigungsmittel mitgegeben haben. So nach dem Motto, hier nimm das mal, das ist rein pflanzlich, das ist gut. Und diese Flaschen waren halt beschriftet, also eine für Eugen, eine für die Tochter und die höchste Dosis für Ekaterina. Das sollte er ihr dann abends servieren. Und als Lydia, so erzählt sie es eben in der zweiten Version, abends in das Haus der Familie gekommen ist, soll Ekaterina wach geworden sein und ihr gedroht haben, jetzt werde ich dich töten, du alte Hexe. Daraufhin habe Lydia Ekaterina umgebracht. Dieses Mal behauptet sie, sie habe die Leiche ihrer Schwiegertochter noch in der Nacht, also kurz nach dem Mord, in der Garage zerteilt. In ihrer ersten Version hatte Lydia noch gesagt, sie habe Ekaterinas Körper erst am nächsten Tag zerstückelt. Doch das hat ja bekanntermaßen nicht zu den Ergebnissen der Rechtsmedizin gepasst. Deshalb vermutet die Staatsanwaltschaft und eben nicht nur die Staatsanwaltschaft, dass Lydia ihre Geschichte einfach an die Erkenntnisse und Aussagen in dem Gerichtsprozess angepasst hat, weil sie war ja auch jeden Tag da und konnte sich das alles anhören. Das heißt, sie war immer auf dem neuesten Stand.
Ich freue mich schon auf Ihre dritte Version des Tathergangs, falls es die geben sollte. Aber ehrlich gesagt interessiert mich an dieser Stelle jetzt langsam auch mal der Eugen. Sagt der denn immer noch nichts?
Nein, zumindest nicht bis zum 29. Verhandlungstag. Ich habe ja gerade gesagt, während dieses Prozesses, der sich ja sehr lange zieht, weil es eben zwischendurch noch die Aussage von der Lydia gibt, die kurzzeitig alles ändert, schweigt er die ganze Zeit bis zu diesem 29. Verhandlungstag. Da kündigt er an, dass er sich endlich aussprechen will. Und dafür spannt er die Geduld der Menschen im Gerichtssaal ganz schön auf die Folter.
Meine auch.
Auf 230 Seiten hat er handschriftlich sein komplettes Leben aufgeschrieben. Von den Anfängen in Kasachstan bis zu seiner schwierigen Ehe mit Ekaterina. Die habe er immer geliebt, schreibt er. Aber ihre psychischen Probleme hätten immer wieder zu Streit geführt. Also nicht er war krank, sondern sie. Überhaupt spricht er sehr schlecht über seine Frau. Teilweise liest er sogar aus intimen Chats von Ekaterina vor, um ihre angebliche Sexbesessenheit zu demonstrieren. Zu Hause will er sich um alles gekümmert haben, also um den Haushalt, das gemeinsame Kind und außerdem noch um seinen eigenen Job, in dem er ständig Überstunden gekloppt und fast jedes Wochenende gearbeitet habe. Ich bin der Problemlöser gewesen, sagt Eugen. Ekaterina sei es von zu Hause nie gewohnt gewesen, sich selbst um Dinge zu kümmern. Katja wollte immer nur das Beste und ich habe es bezahlt. Ich habe mich vollständig für meine Frau geopfert. Und durch die ganzen Streitereien sei die große Liebe dann irgendwann zu Ende gegangen, erzählt Eugen. Zwei Verhandlungstage gehen für seine Erzählung drauf. Die Tatnacht selbst streift er aber nur ganz kurz und auch er schiebt die Schuld, surprise, surprise, auf seine Mutter. Eugen will geschlafen haben, als seine Mutter Ekaterina getötet hat.
Aber er war doch Muscheln sammeln.
Nee, das war ja nur in der ersten Version. Jetzt sind wir schon in der zweiten. So, da hat er geschlafen, weil die Mutter hatte ihm ja Schlafmittel mitgegeben.
Richtig.
So ein Beruhigungsmittel. Angeblich hat er also von dem Ganzen gar nichts mitbekommen. In seiner Aussage vor Gericht nutzt der 45-Jährige ziemlich seltsame Formulierungen. Seine Mutter soll, Zitat, höchstwahrscheinlich als Täterin Tötungsabsicht und Zerstückelungsabsicht Sicht gehabt haben.
Wort habe ich noch nie gehört.
Das gibt es auch nicht, Zerstückelungsabsicht. Auch das klingt in den Ohren der Richter ziemlich unglaubwürdig. Aber Eugen Peters hofft auf einen Freispruch und bittet die Richter, meine Tochter darf ihren Vater nicht auch noch verlieren. Was ja auch eine etwas seltsame Argumentation ist, wenn man davon ausgeht, dass er seine Frau umgebracht hat.
Ja, die ist ja nicht einfach mal so verloren gegangen.
Ja.
So, aber das ist ja jetzt ein bisschen genau. Wie geht's denn weiter?
Also das Interessante, und deswegen hat der Prozess auch so lange gedauert, ist, dass Eugen Peters und seine Verteidiger halt versuchen, das Urteil immer weiter rauszuschieben, weil die sich wahrscheinlich auch schon denken können, dass es für ihn nicht ganz gut ausgehen wird. Also sie beschäftigen das Gericht mit Anträgen, mehr als 80 Stück sind es am Ende. Mal beantragen Peters Verteidiger, dass ein Zeuge nochmal vorgeladen wird, dann soll ein Gutachter nochmal aussagen oder die Chatprotokolle sollen laut vorgelesen werden. Die meisten dieser Anträge lehnt das Gericht ab, aber sie zu bearbeiten kostet natürlich jedes Mal Zeit. Zwischendurch versucht Eugen zu beweisen, dass er verhandlungsunfähig ist. Laut eigenen Angaben leide er unter Kopf- und Herzschmerzen. Das wird zwar durch einen Arzt widerlegt, aber auch das kostet wieder Zeit. Und irgendwann scheint auch das Verhältnis zwischen Eugen und seiner Mutter Lydia zu bröckeln. Sie hat mich verraten, benutzt, im Gefängnis sitzen lassen, schimpft er vor Gericht. Also erst hat er gar nichts gesagt und dann schimpft er erst auf seine tote Frau und dann auf seine Mutter. 7 Stunden verliest er dann sein Schlusswort vor Gericht, ein vorbereiteter Text. Darin bezeichnet er sich selbst als großartigen Ehemann und Vater und Ekaterina als seine Prinzessin. Sie war eine glückliche Ehefrau, weil ich sie aus allen Problemen befreien konnte. Doch am Ende bleibt Eugen Peters dabei. Er ist unschuldig. Seine Mutter Lydia habe Ekaterina ermordet. Wäre er der Mörder gewesen, hätte man aufgrund seiner eigenen Intelligenz keine Hinweise gefunden, betont er. Sein Plädoyer beendet Eugen mit den Worten, ich habe fertig. Auch das, ne, es ist ein furchtbarer Fall, aber das ist so
der toppt
skurril.
Aber sich selber ja jedes Mal. Also da muss doch im Gerichtssaal, das muss doch irre gewesen sein. Ich stelle mir da gerade vor, es ist Gerichtspause. Manchmal schlüren, wir waren ja auch schon öfter bei Gericht, da gehen die Leute so vor die Tür und weiß ich nicht und murmeln ein bisschen vor sich. Die müssen ja heiß diskutiert haben. So, das ist, was da alles gerade auf einer eingestürzt ist, was der da alles so
vor allem,
ist.
Weißt du, so jemand, der sowas googelt, wie bringe ich meine Frau am besten um und wie beseitige ich meine Spuren auf dem Handy, auf seinem eigenen Handy googelt und dann nachher sagt, also wenn ich es gewesen wäre, hättet ihr es ja niemals, hättet ja gar keine Spur gefunden. Das spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. Also ich habe fertig, sind die letzten Worte seines Schlussplädoyers, seines eigenen Schlussplädoyers, und genauso ist es, aber wahrscheinlich anders, als Eugen sich das vorgestellt hat. Das Gericht verurteilt ihn am 23. Mai 2023 nach insgesamt 44 Verhandlungstagen wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Auf die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, verzichtet das Gericht. Das heißt, Eugen hat theoretisch die Chance, nach 15 Jahren Haft wieder freizukommen. Während das Urteil verlesen wird, kämpft Eugen Peters mit den Tränen. Dabei vergräbt er den Kopf in den Armen auf seinem Tisch. Noch kurz vor Prozessende stürmt einer von Eugens Verteidigern aus dem Saal. Er wird kurz danach eine Revision ankündigen. Auch die Staatsanwaltschaft geht in Revision, weil sie eine noch härtere Strafe erreichen will. Unter anderem, weil Eugen vor Gericht nie echte Gefühle oder Reue gezeigt und seine ermordete Frau die ganze Zeit schlecht gemacht hat. Zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Das heißt, es kann noch in die eine oder andere Richtung gehen.
Das arme Kind, sage ich mal. Weißt du da auch was, wie es der Elena ist? Wie
genau.
Der geht? Wo ist sie?
Ja, die ist zu dem Zeitpunkt eine Einrichtung für traumatisierte Kinder in Norddeutschland. Da wird die 5-Jährige ja kurz nach dem Verschwinden ihrer Mutter schon untergebracht. Und in dem Prozess selbst erfährt man auch ein bisschen was. Da wird Elena per Video als Zeugin zugeschaltet. Einer Psychologin erzählt sie: Ich bin traurig, dass Mama weg ist, und ich bin auch traurig, dass ich Papa nicht sehen kann. Natürlich versteht das Mädchen noch nicht, was ihr Vater ihrer Mutter angetan hat. Mittlerweile hat sie einen neuen Namen bekommen und wird natürlich weiter psychologisch betreut. Ihre Ärztin beschreibt Elena trotz ihrer traumatischen Kindheit als fröhliches und pfiffiges Mädchen. Um der kleinen Elena zumindest ein bisschen Familie bieten zu können, will Ekaterinas Mutter Svetlana das kleine Mädchen eigentlich nach Russland holen. Doch das Jugendamt ist dagegen. Im Streit um das Sorgerecht reicht Ekaterinas Mutter sogar Klage ein. Sie hält das für eine politische Maßnahme wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Elena braucht Verwandte, die sie lieben, und keine fremden Betreuer, sagt sie im September 2022. Was jetzt allerdings aus diesem Sorgerechtsstreit geworden ist, darüber konnte ich nichts finden, was ich jetzt mal als positives Zeichen werte, weil es ja für dieses Kind auch wichtig, dass es aus der Öffentlichkeit verschwindet und irgendwie nicht länger mit Streitigkeiten zu tun hat, wo es eh schon so schlimm ist in ihrem Leben. Kurz nach Ekaterinas Verschwinden bereits hatten Freunde und Bekannte eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mehr als 15.000 Euro sind dabei zusammengekommen, mit denen Elena unterstützt werden soll. Außerdem soll von dem Geld Ekaterinas Beerdigung in St. Petersburg bezahlt werden. So kann wenigstens sie bei ihrer Familie sein, die für sie immer das Wichtigste war.
Was für ein wilder Ritt, muss ich sagen.
Also, karussellig, ich habe ein neues Wort von dir gelernt.
Ja, das macht einen wirklich karussellig im Kopf. Ja, weil so im Prinzip zu Beginn des Falls war uns allen ja schon klar, so, und dann denke ich so, ach Mensch, diesmal lässt der Herr Fleiter die Katze aber sehr schnell aus dem Sack. Aber das Interessante ist ja wirklich, wie die damit umgegangen sind, wie die sich gegenseitig da den schwarzen Peter zugeschoben haben, wie die sich versucht haben rauszureden. Wahnsinn.
Vielleicht nochmal eine ganz interessante Info. Gegen die Mutter gibt es kein Urteil, also die ist nicht verurteilt worden, weil es tatsächlich, soweit ich weiß, die Lydia, genau, also Eugens Mutter, weil es erstmal nicht strafbar ist, wenn du jetzt mein Verwandter bist oder auch meine Ehefrau bist und ich helfe dir beim Beseitigen einer Leiche. Das an sich ist nicht strafbar. Nur die Handlungen, die du dabei begehst, sind vielleicht strafbar. Also wenn du eine Leiche zersiegst oder so, ist natürlich strafbar. Aber man sagt halt, ne, diese Familie, dass ich dir helfen will, ist sozusagen ein natürlicher, ja, Trieb, Antrieb, wie auch immer.
Ja, also erstmal hat ja keiner geglaubt, dass sie da was irgendwas von getan hat. Also waren ja wirklich nur Lippenbekenntnisse von ihr. Das ist ja so, wie man wird ja auch nicht bestraft, wenn man aus dem Gefängnis flieht. Ne? Das
Zum
ist
Beispiel.
Doch dieses Recht auf Freiheit.
Genau, also man ist halt davon ausgegangen, dass sie Mitwisserin war, aber eben nicht aktiv dann an der Tatausführung, an der Beseitigung der Leiche beteiligt war. Dementsprechend ist sie ohne eine Strafe davon gekommen.
Und kommt man da auch ohne Strafe davon, wenn sie ihn jetzt zum Beispiel dazu angestachelt hat oder es ihre Idee war?
Wenn man das nachweist, nachweisen könnte, wäre es natürlich ein Straftatbestand, ne? Aber es ist ja schwer nachzuweisen.
Also das gehörte ja auch nicht zu einer ihrer Versionen.
Genau, nein, nein. Es gab ja diese zwei Versionen, dass es ein bisschen Zufall war eigentlich, weil sie hat ja die Ekaterina so geliebt und dann auf einmal wusste sie gar nicht, was über sie kam. Und in der zweiten Version hat sie ja dann nicht mehr geliebt, sondern sie war blöd und, ne? Also es war beide Male ja sie.
Also im Nachhinein, so wirr einem diese zwei Versionen, also war es ja noch, waren es so die zwei Schlauen. Also ja. Wenn sie jetzt gesagt hätte, ich habe ihn dazu angestachelt, dann ist sie,
das stimmt.
Man weiß es nicht.
Ja, also ich kann mir von dem, was man jetzt über ihn weiß, also über Eugen weiß und über das Verhältnis zu seiner Mutter weiß, kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass er nicht im Vorhinein über den Plan, also weißt du, bevor es passiert ist, mit ihr gesprochen hat. Also garantiert haben die sich da irgendwie ausgetauscht, könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, weil sie ja wirklich alles gewusst hat, was er gemacht hat.
Ja, und was bleibt dann? Eine Fünfjährige, die, ja, es gibt andere Kinder, die auch schon Streitereien und sowas alles miterlebt haben. Natürlich bringt das Folgen, aber die wird ja irgendwann als Erwachsene erfahren, ne, was da passiert ist. Also da
tut's mir jetzt schon leid. Absolut, das ist das Allerschrecklichste fast an diesem Fall. Und fünf ist ja jetzt auch nicht so ein Alter, wo man gar nichts mitkriegt. Ja. Ne? Wenn die jetzt irgendwie ein oder anderthalb Jahre alt gewesen wäre, dann könnte man darauf hoffen, dass sie es vielleicht nicht mitbekommen hat und dann erst, wenn sie soweit ist, damit konfrontiert wird. Aber die weiß ja, da ist eine Mama, die fehlt auf einmal. Da ist ein Papa, der ist auf einmal weg. Ne? Mhm. Und diese Streitigkeiten, auch diese körperlichen Streitigkeiten, hat sie mitbekommen. Und so ungewöhnlich dieser Fall jetzt in dem Gerichtsprozess und in den Folgen ist, so gewöhnlich ist das Verbrechen an sich, muss man leider so sagen. Also ich weiß nicht, ob du diese Zahlen kennst, aber fast jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.
Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir da von Femiziden reden. Ja. Und zwar ganz, ganz deutlich, weil das ist es.
Ja, ja. Der Begriff ist halt...
Lehne ich mich gerade so weit und nein?
Nein, ich finde das vollkommen legitim und ich finde diese Diskussion über dieses Thema auch wichtig. Das Problem bei dem Begriff Femizid ist nur, dass er in verschiedenen Wissenschaften anders definiert ist. Also er ist nicht ganz so trennscharf. Femizid heißt, Mann bringt Frau um und das ist auf jeden Fall ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Das Ding ist, in dem Fall würde ich sagen, eine Trennungstötung, weil es gibt zum Beispiel auch Experten, die sagen, Femizid ist zum Beispiel auch ein Ehrenmord, ne? Also wo es gar nicht um eine Trennung geht, sondern eine Frau, die die Ehre beschmutzt haben soll, wird deshalb getötet. In Mexiko zum Beispiel ist Femizid generell, dass Frauen ermordet werden. Also dieser Begriff ist nicht ganz trennscharf, aber die Problematik ist auf jeden Fall da und das eigentliche Problem ist, dass diese, also nennen es jetzt vielleicht hier mal Trennungstötung, weil darum ging es ja. Also das Motiv ist einfach meistens, die Frau will sich trennen oder hat sich getrennt.
Bevor
und der
sie
Mann,
einen anderer bekommt,
genau,
bekommt
genau
sie
das
niemand.
Ist so dieses klassische Ding. Das ist dann der Punkt, wo es gefährlich wird für die Frauen und wo eben für Frauen der gefährlichste Mensch ist, der Partner oder Ex-Partner. Ne? Das muss man auch immer wieder sagen.
Weißt du, was ich auch so schlimm daran finde? Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber sie hat ja mehrere Chancen gehabt. Ja. Sie war im Frauenhaus.
Ja.
Die wird da mit Sicherheit, da gehe ich einfach von aus, gute Beratung bekommen haben und da wird man ihr auch gesagt haben, der ändert sich auch nicht. Aber sie ist halt zurück.
Ja.
Du hast ja gesagt, aus Gründen kein Geld.
Ja.
Und wegen der Tochter und.
Das soll jetzt überhaupt nicht so klingen, als ob wir ihr eine Mitschuld daran geben, weil
Nein,
Schuld hat immer der Ehemann.
Auf
aber
gar keinen Fall.
Ja, du hast recht, das ist traurig, weil die Geschichte anders hätte ausgehen können.
Ja,
ne? Also
die Chancen waren da.
Die Chancen waren da, aber er hat ja natürlich auch mit dieser Erziehung, nenne ich es mal. Weißt du, was er mit ihr gemacht hat? Einer gut gebildeten, selbstbewussten Frau. Er hat sie die ganze Zeit runtergedrückt und hat ihr die Selbstständigkeit genommen und hat sie abhängig gemacht.
Und dein Freundeskreis wird ja auch nicht mehr groß gewesen sein. Das ist dann nämlich das Problem, ne? Dass
das
keine Freundin ist, die hilft oder
das
weiß überhaupt.
Und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, also es passiert wirklich jeden dritten Tag in Deutschland und was ich gar nicht so sehr wusste, weil ich jetzt auch kein Jurist bin, aber ich habe mich jetzt natürlich eingehend mit dem Thema beschäftigt, so eine Trennungstötung, wenn wir sie so nennen wollen, die wird eben oft nicht als Mord, sondern als Totschlag eingestuft. Dazu gibt es auch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes von 2008. Darin heißt es, dass das Mordmerkmal niedere Beweggründe, das ja auch in diesem Fall eine Rolle gespielt hat, in Zweifel steht, also es ist in Zweifel zu ziehen, wenn, Zitat, die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt sieht, was er eigentlich nicht verlieren will. Also dann kann man sagen, es ist kein niederer Beweggrund, weil es gehört ihm ja. Schwingt da so ein bisschen mit, ne?
Ja, wird ja doch ein bisschen ihr die Schuld dann in so einem Fall in die Schuhe geschoben.
Ja, also diese Vorstellung, weil was mir jetzt geraubt wird, das muss ich ja vorher besitzen.
Ja.
Und das heißt, der Mann besitzt die Frau.
Und jetzt lachen wir mal einmal alle ganz laut.
Ja, also das ist halt so
1922. Ist das wirklich so?
Ja, das ist Stand 2008. Also das ist halt, man könnte meinen, es ist 1952.
Absolut, da müssen wir aber mal ran.
Ja, deswegen, also Femizid ist ja der Begriff, den du gerade mit reingeworfen hast. Da gibt's ja auch immer wieder die Diskussion, ob Femizid ein eigener Straftatbestand werden soll. Ich verstehe den Gedanken dahinter total. Ich finde das total wichtig, dass diese Taten viel, viel härter bestraft werden. Aber es würde wahrscheinlich schon reichen, wenn man das bestehende Recht anders auslegen würde. Ne? Wenn man sagen würde, aufgrund einer Trennung wird man ermordet, das ist dann ein Mord. Das ist dann kein Totschlag mehr. Ja. Also man könnte das machen und dann müsste man es eben auch anwenden. Aber das Problem bleibt natürlich bestehen. Und das Problem sind nicht die Frauen, die sich trennen wollen, sondern sind die Männer. Muss man halt auch so klar sagen.
So sehe ich das auch.
Guck mal, dann sind wir uns am Ende der Folge einig.
Wir waren uns am Anfang der Folge auch schon so ein bisschen einig, aber jetzt sind wir uns noch einiger.
Jetzt sind wir uns noch einiger. Vielen Dank, dass du da warst, in diesem karusselligen Fall, sich da mit mir durchgeackert hast.
Ich glaube, ich habe noch nie so genau zugehört.
Endlich mal.
Nein, ich war jede Sekunde voll dabei. War sehr, sehr, ja, sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Danke dir.
Danke, dass du da warst. Und wenn ihr noch mehr von Tanina hören wollt, Tatort Krankenhaus.
Ja, schön, dass du es nochmal sagst. Ja, Hört rein.
Alter Radioprofi.
Ja,
immer.
Ich habe jetzt auch einen Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch da mal so ein bisschen reinhört.
Und wir hören uns beim nächsten Mal vielleicht auch wieder bei mir im Podcast, wenn du da noch Zeit hast.
Für dich immer.
Ah, schön. Ja. Danke, dass du da warst.
Tschüss.
Das wollte ich eigentlich sagen. Immer. Das ist mein Text. Okay, ich probiere es auch nochmal. Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.